es wird immer von geeigneten Daten gesprochen, aber eigentlich wird ja nicht geeignete Daten gemeint, sondern also die ja sagen, was, wie ist die Güte der Daten, ne? Also was für ein Konfidenzintervall habe ich, wie groß ist die Stichprobe oder so, sondern es geht auch darum, sind die Märkte vergleichbar? Und das steht halt nicht in der ImmoWertV drin, ne? Es steht nicht drin, vergleichbare Märkte oder vergleichbare Lagen oder vergleichbare Gemeinden. Auch das wäre ja nicht richtig, sondern es geht immer ja um die Vergleichbarkeit des Marktes, des Teilmarktes.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und was haben wir heute mitgebracht? Patrick, du hast das Thema vorgeschlagen, deswegen überlasse ich dir jetzt auch das Intro.
Ja, gut. Also, ich war noch nicht, du fällst auch heute mit der Tür ins Haus, das ist doch keine mehr
gewöhnlich. Wie schon, ne?
Meine Güte, ey.
Das ist auch mal eleganter
gewesen. Wir haben noch keine Zeit. Warte, wir müssen das ja so ein bisschen, also wir müssen ja erstmal so einen Hook aufbauen. Ich habe ja wieder so eine Podcast-Fortbildung gemacht.
So?
Ja, wir haben ja, ist dir noch gar nicht aufgefallen, ne? Unsere Layouts sehen ja jetzt zukünftig auch wieder anders aus, damit sie besser lesbar sind. Also.
Dann danke ich dir ganz, ganz sehr dafür, dass du mich diese tollpatschige Einleitung entschuldige.
Also, warte, im Prinzip ist es so, dass wir ja immer wieder darüber reden, dass die Daten, mit denen wir arbeiten, nicht gut sind. Aber es geht auch noch schlimmer. Nämlich, wenn sie nicht da sind. So. Und ich habe mir überlegt, dass wir heute mal mit einem kleinen Tabuthema so ein bisschen uns beschäftigen. Und zwar die Vergleichbarkeit der Lagen oder die Vergleichbarkeit der Daten. Es ist nämlich so, dass sich aus der alten ImmoWertV etwas heimlich rausgestohlen hat. Und zwar, war es damals so, in der alten ImmoWertV, im Paragraphen 15, glaube ich, war das, da ging es ums Vergleichswertverfahren. Und da stand tatsächlich drin, dass Daten auch aus vergleichbaren Gebieten herangezogen werden können, wenn keine vorhanden sind. So, vergleichbare Gebiete. Jetzt ist es so, dass das irgendwie gar nicht mehr da ist. Also das ist so explizit überhaupt nicht mehr genannt. Und wenn man jetzt in den Paragraphen 9 ImmoWertV guckt, dann steht da drin, dass die Daten vergleichbar sein müssen im Hinblick auf die Repräsentativität. Ich habe heute Morgen 3 Stunden diesen Begriff vorm Spiegel geübt. Repräsentativität. Es gibt sehr ja auch gut. diesen tollen Begriff der Geeignetheit. Ja, also 83 Millionen Menschen in diesem Land würden sagen Eignung. Wir sagen Geeignetheit.
Die Geeignetheit der Marktdaten.
Ja.
Nach Art und Güte.
Genau. Also Eignung. Punkt. Aber gut, lassen wir das.
Nein, lass uns das.
So. Und nun ist es so, dass man sich aber die Frage stellen muss, wann tritt das denn eigentlich ein? Ja, also kann man ja jetzt mal in die ImmoWertV A gucken, unser kleines Erklärbärbüchlein. Und da steht ja im Prinzip drin, dass die Daten in allererster Linie mal vom Gutachterausschuss geholt werden müssen. Und wenn sie da nicht vorliegen, von einem anderen Gutachterausschuss. So. Jetzt ist es aber auch so, dass ja die Daten den Immobilienmarkt, der an unserem Wertermittlungsobjekt herrscht, repräsentieren müssen. Repräsentativität. Ich werde das heute alleine, weil ich das Wort so schön finde.
Repräsentativität und Geeignetheit. Ich liebe alles daran.
Und jetzt muss man sich aber die Frage stellen, ja, woran macht man das denn eigentlich fest?
Also am Anfang der Laufbahn kann ich sagen, du freust dich, wenn du Grundstücksmarktbericht Gera eingibst, dass da auch was kommt.
Genau, richtig.
Haken dran.
So, und jetzt muss man sich ja mal die Frage stellen, wann ist denn etwas repräsentativ? Ja? Und wo, also wo, 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 So, jetzt, genau. Jetzt ist es so, dass es relativ eindeutig ist, dass wahrscheinlich der Grundstücksmarktbericht von Gera nicht von den Daten her, die er beinhaltet, nicht vergleichbar ist mit denen von Hamburg, Frankfurt oder München.
Ja, geringfügig.
Passt. Mhm. So, und jetzt muss man sich aber die Frage stellen, wann ist das denn so ein Grundstücksmarktbericht? Anne, woran machst du das denn fest? Also wenn du jetzt feststellst, du hast dein Bewertungsobjekt irgendwo, ne, und du willst jetzt bewerten und du stellst fest, du hast keine Grundstücksmarktdaten. So, was machst du dann?
Ja, puh, das ist bei uns hier recht häufig der Fall, tatsächlich. Und das kommt, also mittlerweile als Lokalmatador kann ich mir schon ab, also anders. Es gibt Gegenden, die veröffentlichen schlichtweg nichts Aktuelles. Das muss man sagen, nichts Aktuelles. Die haben manchmal so bis 2021 veröffentlicht und dann einfach mal 6-7 Jahre nichts mehr. Mhm. So. Mhm. Dann habe ich natürlich immer Plan B in ein Modell eines privaten Marktdatenanbieters umzuswitchen. Das gibt es ja. Mhm. Aber der vornehmliche Weg ist es, nach vergleichbaren Lagen zu schauen. Jetzt muss ich sagen, schaue ich wirklich auch immer in vergleichbare Lagen, die auch regional bedingt zusammenhängen. Das geht hier sehr schön, weil du hast ja bei uns diese, ich nenne mal liebevoll peripheren Lagen, und dann hast du die mit Ausschlägen. Die mit Ausschlägen veröffentlichen eigentlich auch, ne? Das sind Dresden, das ist Leipzig, Jena, Weimar, Erfurt. Also die haben aktuelle Marktdaten. Wir auch hier in Thüringen. Für mich ist mehr Sachsen manchmal ein Thema. Und da weiß ich aber schon, wenn ich in Landkreis Zwickau schaue und Landkreis Mittelsachsen, der veröffentlicht da nichts, dann kann ich zum Beispiel bei Zwickau schauen. Das ist direkt daneben. Und da ist meiner Meinung nach das Preisbildungsgefüge ähnlich. Nicht gleich, ähnlich. Ne? Und das ist ja eigentlich mehr so der Punkt. Also vergleichbare Lagen dann herauszufinden, wenn sie sich hinsichtlich der Preisbildung auch irgendwie ähneln. Oder greife ich damit schon vorweg?
Nee, aber also woran misst du das, wenn die Bodenrichtwerte ähnlich sind oder?
Wir haben hier bei uns manchmal so schöne Erhebungen, was Kaufkraftverhältnisse oder ähnliches angeht. Also ich mach's, wenn wir jetzt schon da so reinsteigen wollen, ich mach's meistens auch an der Bevölkerungsgröße fest. Ja, weil ich kann natürlich auch Gegenden mit einer, weiß ich nicht, mit hohen fünfstelligen Einwohnerzahlen nicht mit kleineren, also meiner Meinung nach nicht mit kleineren vergleichen, weil da meistens auch die Infrastruktur eine ganz andere ist. Dann gibt es hier bei uns in der Gegend so Erhebungen hinsichtlich Kaufkraftniveau. Ja, also da kann ich ja davor ausgehen, habe ich eine ähnliche Kaufkraft, habe ich auch relativ ähnliche Preisbildungsverhältnisse. Und dann mache ich es meistens auch noch am Mietniveau so ein bisschen fest. Also je nachdem, welches für ein Objekt ich habe. Ne? Und da, aber ich glaube, da gehst du nachher auch nochmal darauf ein, hilft mir dann doch manchmal unser kleiner Freund und Helfer, die künstliche Intelligenz, sehr, sehr gut, weil ich ja so ein ganz großer Deep Research-Fan geworden bin. Und das zum Beispiel hervorragend klappt zu sagen, das ist meine Region, Postleitzahl 07607 Einspritz zum Beispiel, und ich brauche das und habe aber nichts. Geh bitte mal los und suche mir vergleichbare Daten oder vergleichbare Regionen. Und dann kann ich das natürlich sogar noch feintunen und kann sagen, das sind die Kriterien, nach denen du suchen sollst, Einwohnerzahl, Kaufkraft. Infrastruktur ist zum Beispiel richtig gut gelöst darüber. Also auch zu sagen, weiß ich nicht, ich habe die und die Vorteile an deinem Bewertungsstandort. Wie sieht es woanders aus hinsichtlich der Erreichbarkeit von öffentlichen Straßen? Das muss man ja hier auch in der Region wirklich so sagen. Und dann prüft er manchmal für mich auch direkt mit ab, ob er überhaupt Veröffentlichungen findet. Was ich dann damit mache, wie gesagt, keine Panik. Ich lasse mir daraus dann nicht gleich meine Marktdaten geben, aber ich weiß zumindest, wo ich nachschauen kann und ob es sich überhaupt lohnt, nachzuschauen. Und wenn nicht, dann nicht. Und dann finde ich es auch immer schön, in den Gutachten das auch darlegen zu können. Ja, also dass man sagen kann, ich habe es geprüft und es gibt leider nichts.
Genau, also das zahlt genau schon auf das Konto ein, auf das ich heraus will. Ich hab ja hier häufiger mal, gerade in Schleswig-Holstein, das Problem, dass es da so noch gar nichts gibt, ne? Überhaupt nichts. Also der Gutachterausschuss, in dem ich sitze, der veröffentlicht ja auch gar nichts, also behaupten. Das ist ja Kreis Nordfriesland, da gibt es keinen Grundstücksmarktbericht. Da gibt es so statistische Daten so ein bisschen, ne, dass man den Markt so ein bisschen einschätzen kann. Und ich hatte jetzt hier mehrere Fälle im Umkreis von Hamburg und gerade auch im Bereich, für alle die da oben so ein bisschen zu Hause sind, im Kreis Stormarn. Und auch der Kreis Stormarn veröffentlicht eigentlich nichts.
Darf ich mal fragen, womit die das begründen? Also ich weiß, ich hatte einmal einen Grundstücksmarktbericht von Bremen, glaube ich, in der Hand. Der hat es mit der personellen Situation begründet. Aber Gibt es die Möglichkeit, sich da so völlig rauszuziehen und zu sagen, nö, mach mal einfach nicht?
Ich finde das persönlich schwierig. Ich habe das auch bei uns im Ausschuss schon mal diskutiert, dass ich gesagt habe, ich finde es wirklich schwierig, gar nichts zu machen. Ja, also jetzt muss man sagen, Stormann hat wenigstens auch so einen Bericht. Da gibt's dann irgendwie ein paar Vergleichsfaktoren oder so, ne? Aber Sachwertfaktoren und so ein Krams hast du da überhaupt gar nicht. Und auch vernünftige Liegenschaftssätze. Und das, also gar nichts zu machen, ich finde das auch, ich finde es schwierig. Widerstrebt ja eigentlich der gesetzlichen Verpflichtung aus dem Baugesetzbuch. Ja. Und dementsprechend finde ich ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. So.
Ja.
Und ich habe mir dann überlegt, okay, also wir sind uns ja alle darüber einig, also das muss man vielleicht auch sagen, in der Immowert V steht geeignete Daten. Es wird immer von geeigneten Daten gesprochen, aber eigentlich wird ja nicht geeignete Daten gemeint, sondern also die ja sagen, was, wie ist die Güte der Daten, ne? Also was für ein Konfidenzintervall habe ich, wie groß ist die Stichprobe oder so, sondern es geht also auch, aber es geht auch darum, sind die Märkte vergleichbar? Und das steht halt nicht in der Immowert V drin, ne? Es steht nicht drin, vergleichbare Märkte oder vergleichbare Lagen oder vergleichbare Gemeinden. Auch das wäre ja nicht richtig, sondern es geht immer ja um die Vergleichbarkeit des Marktes, des Teilmarktes. So. Das heißt, als allererstes, wenn ich zum Beispiel jetzt hier im Kreis Stormann, das liegt ja nördlich von Hamburg, einen Punkt habe, dann ist das Erste, was ich mir erstmal schon mal angucke, ist, welche Gemeinden kommen denn grundsätzlich noch in Frage, die in der Metropolregion Hamburg liegen? Ja, also quasi, die sehr pendlerorientiert sind, die keine eigene Arbeitsmarktzentralität haben. Ja, also die, das sind so typische Trabantenstädte, die halt wirklich davon leben, dass die Leute pendeln. Ne? Und dass da quasi diese typische Trennung von Wohnort und Arbeitsort stattfindet, weil selber die Stadt oder diese Kleinstadt nicht so viel hergibt, finde ich. Das ist ein wichtiger Punkt. Das andere ist dann natürlich auch, du hast dann halt so Städte, die sind wahnsinnig Wohnungsbau geprägt. Ja, also da sind große Teile einfach entstanden in so in den 70er Jahren. Ja. Und dann hast du natürlich zum Beispiel die ganzen Walddörfer, ehemaligen Walddörfer, so heißt das da bei uns. Das sind schon Lagen, die sind sehr Einfamilienhaus geprägt. Ja, also auch danach muss man meiner Meinung nach gucken. Ja, jetzt gibt's natürlich auch Bereiche, das kommt auch ein bisschen drauf an, was ich bewerte, aber auch da Städte, da ist, trifft beides zu, ja, dann kann ich natürlich mich auf diesen Teilbereich fokussieren, wenn ich zum Beispiel ein Einfamilienhaus zu bewerten habe, wo in diese Wohngebiete da und guck mir da erstmal auch die Preisverhältnisse an letzten Endes. Ne? Und dann ist schon natürlich ein ganz zentraler Punkt zu gucken, wie ist denn da so das Bodenrichtwertniveau? Ja, ja, also ist das ungefähr vergleichbar? Weil man muss ja auch sagen, wenn ich zum Beispiel eine Lage direkt am Hamburger Stadtrand habe, dann kann das ja sogar auch sein, dass ich einzelne Teile zum Beispiel direkt aus Hamburg mit reingreifen könnte, weil einfach die Wertverhältnisse sich da so widerspiegeln. Ich hatte ja einen Fall mal, da ging es darum, dass gesagt wurde, weil es so nah an der Stadtgrenze ist, herrschen Hamburger Marktverhältnisse. Wo ich immer sage, ja, Vorsicht an der Bahnsteigkante, weil Hamburger Marktverhältnisse sind nicht an der Alster die gleichen wie in Hamburg, Neugraben oder Eimfeld. Ja, das sind auch himmelweite Unterschiede. Und wenn man zum Beispiel ins alte Land geht, ist es schon so, dass so Stadtteile wie Hamburg-Kranz oder so viel mehr mit dem Stader-Landkreis vergleichbar sind bei uns hier. Also das war auf jeden Fall schon mal so ein Punkt. Dann kommen natürlich noch so soziodemografische Daten, ich weiß nicht, Eigentumsquote, du hast gerade gesagt, Kaufkraftquote, Haushaltsgröße, durchschnittliche und so weiter und so fort. Dazu Zentralität, die Einwohnerzahl schlussendlich, du hast auch gesagt, ne, man kann nicht 200.000 mit 30.000 vergleichen. Und natürlich, dann gucke ich mir auch an, welcher Gutachterausschuss hat denn Daten? Weil ich sag mal, wenn ich jetzt im Kreis Stormann mir alle anderen Daten oder Städte raussuchen würde, hätte ich ja immer noch nicht gewonnen, weil wir haben einen Gutachterausschuss, das ist alles derselbe Gutachterausschuss. Ja, das heißt, das kann ich für mich ja schon mal erstmal ausschließen. So kann ich dann ja erstmal an Daten kommen. Bei den Daten rede ich jetzt nicht nur immer von den sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten, also Liegenschaftszinssätze oder Sachwertfaktoren, sondern ich kann ja auch dort Kaufpreise anfordern. Oder ich gucke mir dann halt, ne, wie gesagt, das Bodenrichtwertniveau an. Und das sind die Dinge, wo ich denke, das muss man sich vielleicht ein bisschen mal vor Augen führen. Ganz theoretisch kann ja eine vergleichbare, also hinsichtlich der Repräsentativität, also der Märkte, vergleichbare Lage auch ganz woanders in der Republik theoretisch liegen, zum Beispiel in einem anderen Metropolenraum. Ich habe das, glaube ich, schon mal hier im Podcast erzählt. Ich hatte mal Atelierwohnungen, das waren Teileigentume in Berlin. Dafür gibt es keinen Liegenschaftszinssatz in Berlin. Da habe ich dann nach einer solchen Analyse die Daten aus Frankfurt genommen. Damals muss ich sagen, das ist jetzt viele, viele Jahre her, tatsächlich habe ich das noch mühsam von Hand recherchiert. Mittlerweile, wenn man sich einen entsprechenden Skill zum Beispiel bei Cloud baut, kann man das total gut analysieren lassen. Und dann kann man das durchlaufen lassen und der spuckt einem dann eine Vielzahl von Gemeinden aus, wenn man das einmal richtig aufgebaut hat, die dann zutreffen. Dann kann man sich daraus letzten Endes auch diejenige aussuchen, die vielleicht die besten zur Verfügung stehenden Daten.
Du hast es vorhin so schön gesagt und das würde ich gerne nochmal ansprechen. Das betrifft ja nicht nur die ganz klassischen sonstigen zur Wettermittlung erforderlichen Daten, sondern kann ja auch die ganzen Eckpfeiler drumherum eigentlich nochmal betreffen. Also zum Beispiel Mieten. Ja, wir haben hier sehr, sehr unregelmäßig Mietveröffentlichungen. Und gerade, ich hatte ja einmal bei uns den Fall Logistikhalle hier in der Gegend, gab es durchaus auch die Möglichkeit, mal in umgrenzende, vergleichbare Gebiete zu schauen und daraus dann Mieten abzuleiten oder Rohertragsfaktoren. Ich hatte das einmal bei einem Objekt Mehrfamilienhaus, da hat der Gutachterausschuss keine veröffentlicht, aber eine sehr, sehr vergleichbare Stadt hat es getan. Ja, und dann konnte ich halt anhand von Eckdaten erklären, warum es meiner Meinung nach ähnlich ist, weil ein Kapitalanleger, der da kauft, könnte theoretisch auch, bedingt durch eine unterstellte fehlende örtliche Verbundenheit, im an der anderen Region kaufen und würde anhand der gleichen Ertragskennziffern das Ganze natürlich auch mit beurteilen. Und ich finde es auch nochmal wichtig, dass du darauf hingewiesen hast, dass es nicht unbedingt örtlich verbunden sein muss, weil gerade in so Gegenden in Hamburg, stelle ich mir wirklich vor, je nachdem, wo du mal 100 Meter ausschlägst, wird es ja total unterschiedlich. Das ist bei uns ja nicht so. Also bei uns kannst du teilweise wirklich zwischen den Landkreisen springen und hast eine gewisse Vergleichbarkeit und du hast halt diese Ausschläger. Aber die kennst du, wenn du halt nicht, also wenn du von hier bist.
Ja, genau. Und das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja zum Beispiel hier in Niedersachsen die Situation, dass die Marktdatenlage wirklich richtig gut ist, muss man schon sagen. Und ja. Dann kann ich natürlich auch übers Bundesland hinaus wechseln, gerade wenn es im Rand liegt oder so. Und das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hier auch nochmal den Blick zu weiten und zu sagen, ja, ich habe jetzt erstmal vielleicht keine Daten, aber ich gerate jetzt nicht in Panik, sondern ich analysiere jetzt einfach mal, wo bekomme ich denn Daten her? Also wirklich lösungsorientiert daran zu gehen und zu sagen, ich gucke mir das Ganze mal an. Und da muss man sagen, ich mache das zum Beispiel aktuell jetzt mit Sonett 4.6, also aktuell jetzt heißt der jetzt im April 2026 und von Claude. Und das muss ich sagen, ist zum Beispiel nochmal ein unfassbar großer Sprung zu den ChatGPT-Modellen. Ja, auch von der Datenaufbereitung her und von der Analysetätigkeit und auch von der Zuverlässigkeit, muss man schon sagen. Und da ist es wieder so, dass wir wieder dahin kommen, was ich sage, KI ersetzt nicht uns Gutachter, aber es sorgt dafür, dass wir in der gleichen Zeit bessere Gutachten schreiben können. Ja, weil wir einfach die Daten viel besser analysieren können. Und ich habe noch einen Fall gehabt, das ist ein Einfamilienhaus auf Sylt. Und du musst dir vorstellen, das ist ein Haus, das in zweiter Reihe hinter sogar einer geschlossenen Häuserfront, also da ist jetzt für unser Grundstück ist da jetzt einmal so eine Lücke quasi, aber trotzdem links und rechts, das ist alles relativ geschlossen. Also keine geschlossene Bauweise im Sinne der Baunutzungsverordnung, aber schon wirklich, man guckt halt nicht irgendwo aufs Meer oder so, wollte ich damit eigentlich sagen. So. Und die Bodenrichtwertzone relativ groß, 2000. Und ich habe mir Vergleichskaufpreise besorgt und wir haben erstmal so nicht wirklich welche gefunden bei diesem Bodenrichtwertniveau und sind dann halt hingegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen mal alle Bodenrichtwerte, ja, grundsätzlich erstmal. Und das ist zum Beispiel auch immer ein Punkt, was ich immer wieder betone. Ich finde es total wichtig, sich selber die Stichprobe nicht so klein zu machen. Ja, also dass wenn man beim Gutachterausschuss anruft und eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung bestellt, dann gibt es Kolleginnen und Kollegen, die meinen das total gut und die wollen das schon mal vorselektieren. Und ich nehme eigentlich immer alles, was ich irgendwie kriegen kann, weil Rausch, wenn ich dann rausschmeiße, dann weiß ich wenigstens, was ich rausgeschmissen habe.
Ja.
Und dann habe ich gesehen, dass die ganzen Vergleichskaufpreise irgendwo bummelig bei 1.500 Euro pro Quadratmeter Bodenrichtwert lagen. Dann bin ich hingefahren und habe mir das angeguckt. Und dann ist mir etwas aufgefallen, was mir, glaube ich, sonst gar nicht so ins Auge gefallen wäre. Diese Bodenrichtwertzone, wie gesagt, war sehr, sehr groß und die ging quasi vom Zentrum Westerlands auf Sylt bis quasi auf die gegenüberliegende auf die Straßenseite. Gegenüberliegende Straßenseite war schon wirklich Meerblick dann. Also das war dann schon Uferbereich oder Dünen und Außendeich. Also nicht die Premiumlage, sondern meine Straßenseite war dann so ein bisschen weniger begünstigt. Und dann ist mir aufgefallen, dass irgendwie mein Objekt sehr weit weg vom Zentrum Westerlands liegt, was sicherlich ein Treiber dieser Bodenrichtwertzone war und schon relativ weit weg auch vom Meer war. Ja, und die Zone ging ja quasi bis auf die andere Straßenseite von der Seite, wo das Meer dann ist. Und das ist mir dann beim Ortstermin aufgefallen und dann habe ich gesagt, ich versuche mal was und habe dann mit Sonnet 4.6 versucht zu sagen oder gepromptet, ich habe das Gefühl, dass die Lage so schlecht ist, nimm mal meine Vergleichskaufpreise und georeferenziere die mal und guck mal bitte, wie ist das Verhältnis der einzelnen Kaufpreise, Kaufpreise, die mir vorliegen, ja, also Objekte, Vergleichsobjekte, zu meinem Objekt im Hinblick auf die Entfernung zu Fußgängerzone Westerland und zum Strand. Und das hat wirklich hervorragend funktioniert. Der hat dann quasi die Adressen genommen, hat die georeferenziert, hat dann die innerhalb einer Karte dargestellt und ich habe festgestellt, dass mein Objekt weiter vom Zentrum und vom Strand entfernt lag als alle anderen Vergleichsobjekte. Und das war ein Punkt, wo ich erstmal wieder gedacht habe, ist immer gut, wenn man dann da vor Ort ist, ja, unablässig. Und das andere war, wo ich gedacht habe, na ja, das ist ja für mich aber auch eine Begründung, eine ganz klare Begründung, warum ich den Bodenrichtwert anpassen kann.
Ja.
Weil die Zone halt so groß ist und ich am Ende des Tages, wenn man sich das vorstellt, habe ich die hintere letzte Ecke, ja, dieser Bodenrichtwertzone, wo mein Objekt lag. Und das ist zum Beispiel auch was, das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen in unsere Bodenrichtwertsitzung und werde sagen, wir müssen mal darüber nachdenken, ob wir diese Zone mal anpassen, weil ich habe hier konkret ein Objekt gehabt und das passt einfach nicht. Und wir sollten uns darüber Gedanken machen, ob wir das nicht der direkt dahinterliegenden Bodenrichtwertzone, die bei 1.500 Euro zufälligerweise auch lag, zuschlagen.
Ja.
Ja? Ob man also die Grenze der Bodenrichtwertzone nicht verändert. Das ist das dann, wo man aus seiner eigenen Arbeit heraus die Möglichkeit hat, wiederum was zu bewirken.
Ja, und das ist wieder dieser Regionalbezug. Ne? Das hatte ich ja bei der Bodenrichtwertfolge auch schon mal mitgesagt. Das war dann ganz erstaunlich mitzukriegen, dass die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die da mit im Raum saßen, ja ganz, ganz genau wissen, was wann, wie, wo passiert ist und warum das nicht passen kann. Und dafür braucht man halt den regionalen Bezug. Wie bist du dann in den Abschlägen damit umgegangen? Das würde mich nochmal interessieren. Und die Hörerschaft sicherlich auch.
Naja, ich hatte ja im Prinzip schon eine Vorgabe. Ne? Ich hatte ja festgestellt, dass im Prinzip meine gesamten Vergleichskaufpreise schon eher auf dem Bodenrichtwertniveau so um die 1.500 Euro auf dem Quadratmeter lagen. Ich lag jetzt bei 2.150 Euro. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, aufgrund der von mir gemachten Feststellungen, ja, ist dieses Objekt mit der Lage eher vergleichbar wie die Objekte in der Lage der 1.000er Bodenrichtwertzone. Im Übrigen grenzt so eine Zone in der Größenordnung auch direkt hinter dem Grundstück an. Und deshalb wird quasi, und da sind wir wieder bei der Geeignetheit und Repräsentativität der Daten, dieses Objekt nicht dem Bodenrichtwert zugeschlagen, in dem es quasi steht, sondern als vergleichbarere, bessere Bodenrichtwertzone die benachbarte Bodenrichtwertzone herangezogen.
Hast du in solchen Fällen schon mal Feedback vom Auftraggeber, eventuell weniger, aber von einem Parteigegner oder vom Finanzamt oder so bekommen, die damit nicht einverstanden waren? Weil du fängst ja dann schon irgendwann ein bisschen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ins Objektive zu gehen, stimmt eigentlich nicht, weil wir verwenden es ja nur dann, wenn es objektiv messbar ist. Das wird ja nicht aus dem Bauchgefühl heraus getroffen. Aber gibt es dazu trotzdem Feedback, wenn es jetzt keine Daten gibt und du nimmst vergleichbare Daten?
Anne, du wirst lachen. Ich habe gerade so ein Feedback bekommen zu einem Objekt, was wir gemeinsam bewertet haben. Und zwar, vielleicht kannst du dich erinnern, dass im Bereich Oldenburg-Kloppenburg wir mal ein Erbbaurecht zu bewerten hatten, wo der Verkehrswert gemäß Gutachterausschuss bei 0 Euro lag und wir gesagt haben, das geht schon rein wertermittlungstechnisch nicht. Genau, da habe ich jetzt eine Rückmeldung gekriegt und zwar liegt das Ganze mittlerweile beim Landgericht. Man streitet sich immer noch darüber, wer von den Gutachtern recht hat. Da muss man vielleicht ganz kurz erzählen. Es ging um die Gebäudeentschädigung nach Zeitablauf. Und in dem Erbbaurechtsvertrag stand drin, dass zwei Gutachten eingeholt werden. Ja, einmal von erbbauberechtigten Seite und einmal von Erbbaurechtsgeberseite und dann die Mitte genommen werden soll.
Das ist auch eine Lösung. Also.
Ja, und wir kamen irgendwie, glaube ich, auf 60.000 Euro, ne, Gebäudeentschädigung. Und der Gutachterausschuss aus null.
Ja, der Gutachterausschuss ist von der Restnutzungsdauer von glatt null Jahren ausgegangen und dementsprechend, da gab es sich halt auch ein Wert von null, weil du hattest ja keinen Bodenwertanteil.
Genau.
Und wir haben dann, und ich finde es sehr plausibel, dargelegt, dass ja eine Restnutzungsdauer von null eigentlich gar nicht realistisch ist. Man muss sagen, das Objekt war vor 2 Monaten, also wir waren, oder du warst da, 2 Monate vorher war das Haus noch vermietet. Ja, und wenn ich aus einem Gebäude Erträge erzielen kann, dann ist es ja eigentlich sehr schwer zu begründen, warum die Restnutzungsdauer bei 0 Jahren liegt. Aber erzähl erst mal weiter.
Naja, und jetzt pass auf, halt dich fest, jetzt ist das Gericht auf die Idee gekommen. Einen gerichtlichen Hinweis zu geben, dass die Parteien angeregt werden, dass die Gutachter direkt eine Verständigung miteinander machen und sich auf einen Wert einigen.
Nehmen wir doch wieder die Mitte.
Und dann habe ich gesagt, das können wir gerne machen. Und dann kam auch die Anfrage, ne, wie das Ganze dann vonstatten gehen soll. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach. Wir können uns auf unseren Wert einigen oder auf gar keinen.
In der Ehe. Ich habe recht, was anderes gibt es nicht. Ja, weil es, ich bin ja ganz bei dir.
Und folglich steht da jetzt doch eine Einigung aus. Aber ich wüsste nicht, also ich finde, das war ja auch rechtlich, fachlich falsch begründet. Aus meiner Sicht ganz deutlich falsch begründet. Wir haben ja auch noch damit argumentiert, dass dieses Objekt ja auch bewohnt ist und es deshalb schon alleine der Logik nach keine Restnutzungsdauer von 0 Jahren haben kann.
Hatten wir nicht auch festgestellt, dass selbst wenn du der Formel der Ermittlung der angepassten Restnutzungsdauer in der Immowert verfolgst, selbst mit 0 Jahren Restnutzungsdauer noch Nee, Moment.
Null Punkte.
Mit einer vollständigen Gebäudeabschreibung. So, selbst dann noch eine Restnutzungsdauer von 11 Jahren, glaube ich.
Genau.
Ja.
Genau,
ja, das
also
ist ja die Bewertungsgesetz.
Genau. Und in Niedersachsen waren es ja 70 Jahre Gesamtnutzungsdauer und 15%, also 11 Jahre, genau, richtig. Mhm. Und und da waren ja auch noch neue Fenster und eine neue Heizung reingekommen in das Objekt.
Ja.
Aber gut.
Das war ja gar nicht berücksichtigt, ne? Das ist aber wieder genau das, was ich meinte. Lernen durch Schmerz. Also ich glaube, sowas muss man mal durchgebulzt haben, bis man dann den Mut hat.
Und das ist das, was ich an Feedback bekommen habe, jetzt ganz aktuell. Ja, und wir haben das ja wirklich sehr gut hergeleitet. Und ich habe gesagt, also wenn man sich alleine schon die Herleitungsketten anguckt, der beiden Gutachten, ergibt sich schon, wer davon recht hat. Und deshalb weiche ich auch nicht ab. Also dann stehe ich auch dazu. Ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, naja, treffen wir uns bei der Mitte. Das ist ja nicht richtig. So. Und ich habe dann auch angeboten, dass ich das gerne dem Gericht auch erläutere, warum das so ist. Aber natürlich bin ich einigungsbereit, aber dann halt nur, wenn es nach meinem Willen geht. Und ansonsten höre ich wirklich tatsächlich sehr, 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 sehr wenig. Und das spricht ja eigentlich dann auch für die Qualität der Datenanalyse.
Und die Begründung. Ja, du hattest das mal so schön gesagt. Je komplexer es wird, desto mehr Prosa und weniger Rechnung hat man eigentlich. Mhm. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Leitfaden. Ne? Also Begründer ausführlich, dann sind die logischerweise Rückfragen kompakter. Aber wenn du deinen Werdegang den gedanklichen Werdegang schon dargelegt hast, dann muss das ja nicht hinterfragt werden, ja.
Genau so.
Also auch da wieder mutig sein. Ich hatte das heute früh mit dem lieben Tim Erbe, Grüße gehen raus, als um das Thema Haftung ging und Mut, diese Tätigkeit eigentlich auszuüben, sagen wir es mal so. Und da finde ich es eigentlich so dankbar, dass auch Leute wie du, Jungsachverständigen wie mir, da auch den Mut mit an die Hand geben, zu sagen, ja, ey, ganz ehrlich, was willst du denn machen? Also du kannst nur mit dem arbeiten, was du hast. Und wenn du das ordentlich machst und gut begründest, dann soll erstmal jemand kommen und nachweisen, dass du das aus grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz falsch gemacht hast. Punkt. Weißt du, ich muss dich jetzt mal noch nach deinem Wochenhighlight letzte Woche fragen, weil das habe ich vorhin, ich würde jetzt fast sagen, verschlafen scheinbar. Deswegen, was war denn so dein Wochenhighlight?
Also eigentlich war meine ganze Wochenhighlight, ne? Ich war Mittwoch in Berlin, bin von Berlin nach Kühlungsborn gefahren, hatte in Kühlungsborn einen Termin und dann 2 Tage im Anschluss Besichtigung in Rostock, dann Freitag und Samstag. Und dann war ich gestern noch, man sieht es mir auch im Gesicht an, es war schönes Wetter, noch 16 Kilometer wandern an der Nordseeküste. Und das heißt, ich hatte im Prinzip von Mittwochabend an erst 3 Tage Ostsee und gestern Nordsee. Und das ist schon ein Privileg, muss man sagen, dass man an solchen Orten arbeiten kann oder
das
wandern.
Das ist wohl wahr.
Oder wohnt.
Das haben wir leider hier nicht. Ich war in Braunsbetra.
Aber das, ich finde
da
aber auch,
einen großen See.
Ich, der ist schön. Ich muss das, ich bin, ich, als ich die A24 dann nach Berlin gefahren bin, da gibt's ja dann auch so Städtenamen. Und ich denke mir immer, das ist so krass, wer sich sowas ausgedacht hat, mal. Ob man das erzähl. So aus, naja, nee, weiß ich nicht. So, also was ja in MacPom zum Beispiel ganz klar ist, dass da immer ganz viel mit UOW aufhört. Bucco und Stucco und Rambo und was weiß ich was. Ja, heißt ja wirklich so. Und ich denke immer.
Kann ich toppen.
Ja, und das, wenn du das sagst, hier klein, groß, braun, Setra oder wie das da heißt.
Braunsbetra. Das geht noch. Ich bin neulich durch hässlich gefahren. Mit aber nur einem S. Und wer dachte, das war's? Danach kam, glaube ich, Oberhässlich.
Ja, das.
Das finde ich, vielleicht das ist auch schon wieder ein Standortnachteil. Vielleicht müsste man das anfangen, in Marktdaten irgendwie auszuweisen. Wenn du das auf deinem Personalausweis stehen
hast. Willst du ja nicht. Nee, ich lasse das jetzt auch, was wir hier für Orte. Also da denkt man sich auch immer, das hat sich doch irgendwann mal so ein Sadist ausgedacht, als der die Stadt gegründet hat, weil er gesagt hat, so, und euch mache ich alle fertig mit dem Stadtnamen hier.
Es ist hässlich, mit aber nur einem S, dass mir keiner kommen kann. Ne? Wie dem auch sei, es war sehr aufschlussreich. Vielen, vielen lieben Dank. In der nächsten Folge, das kann ich ja eigentlich schon anteasern, dürfen wir den lieben Peter Ache nochmal begrüßen.
Er möchte gerne Stellung nehmen, hat er gesagt, zu unserer Bodenrichtwald-Folge.
Habe ich was falsch gesagt?
Ich habe ihn angerufen und er hat gesagt, Patrick, ich habe Anmerkungen. Da sage ich, worüber soll zu eurer Bodenrichtwerte? Da sage ich, ja, dann erzähl das nicht mir, erzähl das den Millionen Menschen da draußen an den Empfangsgeräten.
Genau, die Millionen Menschen, die wir erreichen und denen wir jetzt eine wunderschöne Woche wünschen. Ihr Lieben, geht hinaus in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Macht's gut, ihr Lieben.
Lasst's krachen. Ciao.
Ciao.